Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der fünften Folge wollen wir uns mit den Themen Archivierung und Nachnutzung beschäftigen und haben dazu Sebastian Netscher von GESIS ins Gespräch geholt. Sebastian hat viele Jahre Erfahrung im Bereich des Forschungsdatenmanagements durch seine Tätigkeiten im Rahmen von CESTA Training und kann uns daher seine Perspektive darauf geben, welche Fragen Forschende und Projektbeteiligte beim Teilen von Daten besonders oft haben. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Sebastian. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo.
Magst du uns mal kurz erzählen, was dich zu einem Experten macht, wenn es um das Thema Forschungsdatenmanagement und heute im Besonderen um das Thema Nachnutzbarkeit von Daten geht?
Gute Frage. Was macht einen zum Experten für Forschungsdatenmanagement, vor allem solange wir keine spezifischen Ausbildungswege oder Studiengänge haben dazu? Ich glaube, es ist schlicht und einfach die Arbeit mit den Daten und der Umgang mit Forschenden. Ich habe selber in einem großen internationalen Projekt angefangen und durfte da so im internationalen Kontext kennenlernen, was Forschungsdatenmanagement ist. Das hat ziemlich geholfen, um so bestimmte Sachen erstmal zu verstehen. Also Datenschutz, was bedeutet das eigentlich im internationalen Kontext oder auch Urheberrechte? Nach dem Projekt habe ich dann ziemlich lange in der Beratung und in der Schulung gearbeitet für Forschende und dann natürlich auch so die ersten Kontakte mit dem Verbund Forschungsdatenbildung gehabt und mit der empirischen Bildungsforschung im Allgemeinen. Ich glaube, was ganz wichtig ist für meine Aufgabe, ist schlicht und einfach der Blick über den Tellerrand hinaus, also sich mit Menschen auseinandersetzen, mit Forschenden, die mit anderen Daten arbeiten, aus anderen Disziplinen kommen. Ich selber komme so aus der quantitativen Ecke heraus, deswegen ich lerne jeden Tag Neues über qualitative Daten. Und was mir auch immer ganz stark geholfen hat, war einfach mich mit Menschen zu unterhalten, die in komplett fremden Disziplinen unterwegs sind. Wenn man da zum Beispiel mal an die Veterinärmedizin denkt, die haben das Datenschutzproblem nicht, was bei uns ziemlich hoch hängt. Dafür lernt man dann da ganz neue Geschichten über Tierschutz kennen. Oder spannend sind auch Austausch mit Naturwissenschaftlern. Die haben überhaupt diese Probleme mit Datenschutz und Recht erstmal gar nicht so. Die haben dafür meistens Daten in einem Volumen vorliegen. Da können wir nur staunen. Da ist die Frage, wie man Daten bereitstellt oder archiviert, gar nicht mehr gegeben, weil das einfach viel zu groß ist, um es irgendwo langfristig zu erhalten oder downloadbar zu machen.
Vielleicht erklären wir oder stellen wir mal kurz klar, was wir hier meinen, wenn wir unter uns jetzt von Datenarchivierung sprechen. Was verstehst du darunter?
Ganz Verschiedenes. Also ich glaube, in erster Linie geht es mal um den langfristigen Erhalt der Daten. Das ist sowas wie eine Bitstream Preservation, also wo es wirklich nur darum geht, diesen Datensatz irgendwie zu erhalten. Im klassischen Sinne eigentlich erstmal zur Replikation von Forschungsergebnissen im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis. Das ist was, was häufig auch einfach nur als Langfristsicherung bezeichnet wird, sprich es geht erstmal darum, diese Daten zu erhalten. Die müssen dafür nicht im Repositorium liegen, die können auch auf Servern der Forschungseinrichtung liegen. Ich glaube, bei Archivierung sollte ein Stück weiter gefasst werden. Es sollte schon irgendwie so darum gehen, dass Dritte die Möglichkeit haben, mit den Daten weiterzuarbeiten. Und das bedeutet dann, neben dem Erhalt, die Daten müssen irgendwie zugänglich sein. Also Dritte müssen auf die Daten zugreifen können, egal ob zu Replikationszwecken oder für ihre eigenen Arbeiten. Das heißt, irgendwo müssen die Daten bereitgestellt werden und downloadbar sein. Und man muss auch klären, wie der technische Zugang dann ist. Wie sieht es mit Dateiformaten aus? Können die Forschenden mit den Dateiformaten arbeiten, in denen man Daten vorhält? Dritter großer Punkt, der damit reinspielt, ist die Auffindbarkeit von Forschungsdaten. Es macht keinen Sinn, die schönsten Daten in der Hand zu haben, wenn sie niemand finden kann, wenn Dritte nicht wissen, dass die Daten existieren und sie mit den Daten weiterarbeiten können. So ein Schlagwort in dem Zusammenhang sind natürlich persistente Identifikatoren, also eine DOI-Registrierung beispielsweise, aber auch das Einspielen von Metadaten über den Datensatz in unterschiedliche Datenkataloge, sodass sie für Dritte wirklich auffindbar werden. Und das Letzte, was natürlich hinzukommt in der Archivierung, ist, die Daten müssen auch tatsächlich nachnutzbar sein. Also Dritte müssen die Daten verstehen können, die Daten interpretieren können und in ihren eigenen Kontexten anwenden können. Das kann Forschung sein, das kann Lehre sein, das kann Journalismus sein, was auch immer. Und in dem Zusammenhang natürlich tatsächliche Nachnutzbarkeit kommt auch wieder eine Rechtsfrage ins Spiel, nämlich wie schaut es eigentlich mit Nachnutzungsrechten aus oder Nachnutzungsbedingungen? Sprich, wie sind die Daten lizenziert und was dürfen Nachnutzende eigentlich machen? Ja, jetzt hast du mich nach Archivierung gefragt und ich habe dir ein bisschen was über FAIR-Prinzipien erzählt. Also sagen wir es mal umgekehrt. Ich denke, Bei Archivierung geht es zunächst einmal einfach darum, Daten zu erhalten, langfristig zu Replikationszwecken und dann eben anderen die Möglichkeit geben, diese Daten weiterzuverarbeiten in neuen Kontexten. Und ich glaube, in dem Sinne ist das einfachste Archivierung so zu verstehen, dass es der Prozess ist, in dem Daten von den Forschenden an ein Repositorium, an ein Forschungsdatenzentrum übergeben werden und dann über das Repositorium Forschungsdatenzentrum für Dritte verfügbar gemacht werden.
Und gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum sollten Forschungsdaten denn eigentlich nachnutzbar und offen für weitere wissenschaftliche Verwendung sein?
Ich glaube, das sind die üblichen Argumente, die jetzt kommen müssen, ne? Also Schlagwort Datensparsamkeit oder Datenminimierung, wenn wir von personenbezogenen Daten reden. Ich muss nichts erheben, was bereits da ist. Zweites Argument ist immer die gute wissenschaftliche Praxis. Es geht um die Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen, Transparenz in Forschungsprozessen. Ich denke, daneben gibt es aber auch andere Argumente, die dafür sprechen. Das eine ist in der Regel, wenn wir Forschung betreiben, Daten generieren, dann machen wir das auf die eine oder andere Art und Weise mit Steuermitteln. Und da sollten wir uns einfach darum kümmern, dass wir Ressourcen sinnvoll einsetzen und nicht jedes Jahr die gleichen Daten mit den gleichen Inhalten erheben, sondern wenn die Daten mal da sind, dann müssen wir schauen, ob wir sie nicht nachnutzen können, anstatt immer wieder neue Daten zu produzieren. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns als Forschende unserer ökologischen Verantwortung bewusst werden. Also die Ressourcen, die wir aufwenden, um Daten zu generieren, die müssen irgendwo auch erzeugt werden. Und wir müssen uns mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Daten erheben, wie viele Ressourcen wir dafür aufwenden und ob das oder inwiefern das in einem sinnvollen Zusammenhang zu den Forschungsergebnissen steht. Letztes Argument vielleicht für die Nachnutzbarkeit ist schlicht und einfach die Tatsache, dass viele Forschende mit entsprechenden Auflagen konfrontiert sind. Wenn der Mittelgeber, der Arbeitgebende, ein Journal verlangt, dass die Daten verfügbar gemacht werden, naja, dann sollte ich mich halt daran halten, wenn ich das Geld will, wenn ich weiter bei meinem Arbeitgebenden beschäftigt sein möchte oder wenn es einfach nur darum geht, meine Ergebnisse in einem bestimmten Journal zu publizieren.
Brauchen wir denn wirklich für jeden Datensatz, also für jedes Forschungsdatum, Auflagen zum Archivieren und für Forschungsdatenmanagement? Gibt es nicht vielleicht auch Forschungsdaten, die sich für eine Nachnutzung bzw. Archivierung gar nicht lohnen, weil die viel zu speziell sind, weil sie vielleicht nur dafür erhoben wurden, eine ganz spezifische Forschungsfrage zu beantworten? Also anders gefragt, ein bisschen kritisch gefragt, Open Access für alles. Lohnt sich das überhaupt oder kostet das nicht zu viel Geld?
Okay, ich glaube, an der Stelle wird es ein bisschen trickreich. Also es sind ja erstmal zwei unterschiedliche Fragen. Brauchen wir Auflagen zum Archivieren? Die Frage wäre ja dann, von wem kommen diese Auflagen? Von Förderinstitutionen, von Forschungseinrichtungen, von Fachverbänden? Und ich glaube, die Antwort da ist eigentlich ziemlich einfach. Wir brauchen diese Auflagen nicht, wenn wir uns als Forschende unserer Verantwortung bewusst sind und uns selber im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis darum bemühen, dass alles transparent abläuft, dass andere mit unseren Forschungsergebnissen, da gehören dann eben auch Daten dazu, weiterarbeiten können. Wenn wir das von uns heraus tun, dann brauchen wir niemanden, der uns eine Auflage diesbezüglich macht. Was die Frage angeht, ob wir alle Daten archivieren und nachnutzbar machen müssen. Ich glaube, an der Stelle wird es wirklich trickreich. Wenn wir einfach mal Archivierung im Sinne von Langfristsicherung denken, also wirklich nur den Erhalt der Daten zu Replikationszwecken, naja, dann müssen wir das machen, weil wir anders diesem Postulat replizierbarer Forschungsergebnisse nicht nachkommen. Ohne die Forschungsdaten wird es schwer, Forschungsergebnisse zu replizieren. Wenn wir Archivierung im Sinne von Bereitstellung, Verfügbarmachung, Nachnutzung durch Dritte denken, dann ist es, glaube ich, überhaupt nicht mehr einfach, diese Frage zu beantworten. Denn dann müssen wir uns auf der einen Seite fragen, wo liegt eigentlich das Nachnutzungspotenzial der Daten, beziehungsweise wie stark werden die Daten in Zukunft tatsächlich nachgenutzt? Und auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, was kostet das Ganze? Welchen Ressourcenaufwand betreiben wir, um Daten langfristig nachnutzbar zu machen? Und irgendwo dazwischen muss ein Abwägungsprozess stattfinden. Und das Problem an der Geschichte ist, wir wissen heute schlicht und einfach nicht, was mit welchen Daten in Zukunft gemacht wird. Weshalb es aus heutiger Warte immer ziemlich schwer ist zu sagen, die Daten archivieren wir, die Daten archivieren wir nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass wir es schaffen, Forschenden ziemlich niedrigschwellige Angebote zu machen, um ihre Daten überhaupt archivierbar und nachnutzbar machen zu können und das mit sehr geringem Ressourcenaufwand auf der einen Seite und auf der anderen Seite betrifft das auch die Repositorien. Auch da brauchen wir nach Möglichkeit Prozesse, die es uns ermöglichen, Daten langfristig zu erhalten mit möglichst geringem Ressourcenaufwand. Und das bedeutet dann eventuell in letzter Konsequenz auch, dass wir Daten, von denen wir sehen, da ist das Analysepotenzial gering, die wurden nicht nachgenutzt in der Vergangenheit, dass wir für diese Daten ab einem gewissen Punkt entscheiden, wir nehmen die aus der Archivierung raus, die werden nicht mehr weiter bereitgestellt, die werden gelöscht.
Also sagst du, wir können es uns auch nicht unbedingt leisten, unendlich viele Daten zu erzeugen und die dann für 50 plus Jahre zu sichern, obwohl keiner sie braucht, also wir reden nur von diesen Daten, oder könnte man das irgendwie rechtfertigen, weil du hast ja eben den Punkt Ökologie schon mal angesprochen, ja, muss man alles auf Ewigkeit sichern, ist die Frage.
Also wenn das Wörtchen Ewigkeit oder 50 Jahre drin steckt, ist die Antwort einfach nein. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen uns einfach immer stärker mit der Frage auseinandersetzen, wie es eigentlich mit unserer eigenen ökologischen Verantwortung in der Forschung aussieht. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort des 21. Jahrhunderts. Und es kann nicht sein, dass wir in den Sozialwissenschaften über Studien menschliches Verhalten beschreiben und erklären, was muss sich ändern, damit das mit dem Klimawandel klappt. Und gleichzeitig übernehmen wir selber keine Verantwortung für die Ressourcen, die wir so verbrauchen. Ich denke, wenn wir das so weitertreiben, kriegen wir irgendwann ein Rechtfertigungsproblem und ein Reputationsproblem in der Forschung. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Insofern, ich kann nicht sagen, wie lange wir Daten aufbewahren sollen, ob für 15 Jahre, für 50 Jahre oder für immer. Aber was ich glaube, ist, dass wir klare Regeln brauchen, die in der Forschungsgemeinschaft abgestimmt sind und die einfach klar festlegen, wie lange Daten mindestens gesichert werden und vor allem auch klar festlegen, was nach der Sicherung mit den Daten passiert. Und meine Hoffnung, vielleicht ist sie naiv, aber ich baue da so ein bisschen auf die nationale Forschungsdateninfrastruktur und im sozialwissenschaftlichen Bereich auf CONSORT-SWD, dass sich da klare Bekenntnisse entwickeln, zu sagen, wir löschen Daten nach 15, 20 Jahren oder das klare Bekenntnis, wir halten die Daten, solange es nur geht. Auch das ist dann einfach mal eine klare Aussage, mit der man arbeiten kann. Und ansonsten, glaube ich, brauchen wir in der Forschung klare Regeln, die uns helfen zu entscheiden, welche Daten wir wie lange sichern, beziehungsweise ab welchem Punkt wir welche Daten löschen.
Ja, man bräuchte wohl Richtlinien, was mit Daten passiert, die eben so und so lange gesichert, archiviert, nachgehalten werden sollen. Da wäre ja die Frage, sind dir Konzepte bekannt? Gibt es Konzepte zur Langfristsicherung von Projekten, die zum Beispiel auch nicht öffentlich zugänglich gemacht werden sollen? Also Beispiel diese 15 Jahre Sicherung. Wer würde dann diese Daten löschen und was für Regelungen an Einrichtungen kennst du da vielleicht?
Gute Frage, nächste Frage. Es gibt derartige Konzepte an einzelnen Einrichtungen, wo man sich natürlich irgendwelche halbstandardisierten Verfahren überlegt hat, wie man mit so Daten in der Langfristsicherung umgeht, beziehungsweise wann man sie dann einfach wieder löschen kann. Dass es solche etablierten Verfahren generell in den Sozialwissenschaften oder speziell in der Bildungsforschung gibt, ist mir jetzt nicht bekannt. Und ich baue auch da so ein bisschen auf die NFDI, weil ich glaube, diese Fragen, die du eben gestellt hast, die sind nicht trivial. Wenn man sich mal vorstellt, die meisten Daten werden irgendwie in einem Projektkontext generiert. Dann werden sie ausgewertet, aufbereitet, ein Teil geht vielleicht an ein Repositorium und ein Teil landet einfach in einer internen Langfristsicherung, die 10, 15 Jahre nach Projektende bestehen soll. Das Problem ist, diese Projekte an sich sind meistens temporär und wir haben ganz häufig den Fall, dass die Projektbeteiligten einfach nicht dauerhaft in den Einrichtungen beschäftigt sind. Und wenn dann diese 10, 15 Jahre Sicherungsfrist abgelaufen sind, dann ist im Prinzip niemand mehr da, der die Daten wirklich löschen könnte, beziehungsweise die oder der darüber entscheiden könnte, dass die Daten jetzt gelöscht sind. Ich muss auch ehrlich aus meiner eigenen Arbeit heraus gestehen, ich habe noch kein Projekt abgeschlossen und mich am letzten Tag hingesetzt und in meinem Kalender einen Termin eingetragen, in 15 Jahren Daten löschen. Also auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Aber ich glaube, ja, wir brauchen da Konzepte, die allgemein einfach mal festlegen, wie macht man sowas eigentlich in Einrichtungen mit einer wechselnden Belegschaft? Wie geht man um mit Projektergebnissen, die 10, 15 Jahre alt sind? Und ich denke, das sollte ganz zentral im Interesse der Forschungseinrichtungen sein, sich um sowas zu bemühen. Das ist nicht Aufgabe der Forschenden. Es sind die Forschungseinrichtungen, bei denen dann am Ende diese ganzen Daten auf den Servern liegen. Und da liegen sie, wenn es blöd läuft, dann eben für 30, 40, 50 Jahre, machen die Server voll, brauchen Speicherkapazität, verursachen Energiekosten und so weiter. Also ich denke, ja, das Interesse muss bei den Forschungseinrichtungen liegen, sich um vernünftige Konzepte zu kümmern, was wie lange gesichert wird und was am Ende der Sicherungsfrist passiert.
Jetzt haben wir viel über inhaltliche Gründe gesprochen, dass Daten vielleicht gar nicht nachgenutzt werden können und was dann mit denen passieren kann. Ich will da vielleicht nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Also gibt es abseits inhaltlicher Gründe vielleicht noch andere Gründe, um Daten nicht zu teilen? Also denken wir an Daten, die vielleicht sehr, sehr sensibel sind, also zu sensibel, um wirklich nachgenutzt werden zu können. Wann würdest du sagen, überwiegt der Datenschutz das Gebot der Offenheit?
Ich glaube, Offenheit und Datenschutz sind zwei komplett unterschiedliche Aspekte, die man auch getrennt betrachten muss. Aus meiner Warte heraus ist das Problem immer, dass wenn wir Open hören, dann glauben wir, jede Person dürfte mit den Daten machen, was immer sie oder er möchte. Und das stimmt so einfach nicht. Es gibt in den Unterlagen zu dem EU-Förderprogramm Horizon 2020 so einen wunderschönen Satz, der genau dieses Problem adressiert, das du gerade angesprochen hast. Und der sagt einfach, as open as possible, as closed as necessary. Sprich, wir dürfen die Idee von Offenheit von Daten nicht als Dichotomie denken. Es gibt nicht entweder offene oder geschlossene Daten, sondern es ist ein Kontinuum, ein Spektrum, das sich dazwischen aufspannt.
Wo sollen denn Daten liegen und auf welche Art zugänglich gemacht werden, wenn sie so sensibel sind oder in diesem Kontinuum, was du gerade beschrieben hast, vielleicht eher auf, ja, in Richtung der geschlossenen Daten liegen? Wie kann man diese Daten denn zugänglich machen?
Ist natürlich immer eine Frage auch des Datentypus und was dann da wirklich in Informationen drin steckt. Aber es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und man muss dann immer fragen, wie sensibel sind die Informationen, die in den Daten drin stecken. Also eine Möglichkeit ist es ja schlicht und einfach mal, die Nachnutzung der Daten auf bestimmte Personengruppen zu restringieren, auf bestimmte Nachnutzungszwecke zu restringieren, als zu sagen, das dürfen nur Forschende ran, das darf auch nur zu Forschungszwecken benutzt werden, wäre ja schon so eine erste Abstufung, wo man einfach nicht mehr jeder Person erlaubt, mit den Daten weiterzuarbeiten. Wenn es ganz hart kommt, wenn die Daten wirklich sehr, sehr sensibel sind, wenn eine Anonymisierung nicht möglich ist, dann gibt es noch so Möglichkeiten sogenannter Safe Rooms oder Secure Data Center. Das sind von der Idee her geschlossene Räume, in denen Forschende sitzen und Daten analysieren. Der Knackpunkt an der Geschichte ist, die können weder etwas in den Raum mit reinnehmen, noch etwas aus dem Raum mit rausnehmen. Also die lassen da ihre Analysen über hochsensible Datensätze laufen, die kriegen auch die Forschungsergebnisse oder die Ergebnisse ihrer Analysen angezeigt. Sie können diese Analysen aber nirgendwo speichern, geschweige denn die Ergebnisse dann mit nach Hause nehmen, dort weiter verarbeiten, sondern dazwischen sitzt nochmal eine Person dieses Safe Rooms, die autorisiert ist, die sich die Ergebnisse anschaut, die prüft, wie sensibel die Ergebnisse noch sind und erst dann gehen die Ergebnisse nach draußen. Also, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, es gibt Konzepte, wirklich hochsensible Daten nutzbar zu machen für die Forschung. Nur wir müssen uns auch an der Stelle wieder überlegen, dass natürlich die Kontrolle von restriktiven Nachnutzungsbedingungen oder gar die Nutzung von so einem Safe Room mit einem teilweise sehr hohen Ressourcenaufwand verbunden ist. Und man muss auch da wieder die Frage stellen, welche Daten eigentlich so einen Ressourcenaufwand rechtfertigen am Ende.
Jetzt haben wir viel über die prinzipiellen Dinge gesprochen, was die Nachnutzbarkeit von Daten angeht. Ich möchte jetzt gegen Ende der Folge noch ein paar Fragen an dich richten, die wir oft auch in Beratungen und Schulungen gestellt bekommen, zu denen du sicherlich auch einiges sagen kannst. Und die erste Frage wäre, was wir oft hören, ist, wenn die Forschenden sagen oder uns fragen, was ist denn, wenn sie mit den Daten erstmal ihre eigene Forschungsarbeit abschließen möchten, zum Beispiel eine Dissertation erstellen möchten. Sie fragen sich dann, ob sie da nicht Probleme bekommen, dass andere ihnen ihr Thema wegnehmen und früher was mit den Daten veröffentlichen als sie selbst. Und deswegen geht es oft darum, kann man Daten vielleicht erstmal später zur Archivierung oder für die Nachnutzung freigeben. Genau, was würdest du dazu sagen?
Also ich glaube, man kann auch da wieder Horizon 2020 bemühen und dieses as open as possible, as closed as necessary, weil natürlich auch Qualifikationsmaßnahmen, eine Promotionsarbeit oder allein das Erzielen der Forschungsergebnisse ein Argument sein können, die Offenheit zumindest temporär ein bisschen zu restringieren. Ich glaube, der Denkfehler ist, es muss nicht immer alles sofort geschehen, sondern in der Regel steht in diesen Förderauflagen drin, dass Daten zeitnah verfügbar gemacht werden müssen. Und das gibt natürlich ein bisschen Interpretationsspielraum für die Forschenden zu sagen, was bedeutet eigentlich zeitnah. Also zeitnah bedeutet auf alle Fälle im laufenden Projekt und nicht nach Projektende, sonst haben wir nämlich das Desaster auf Seiten der Repositorien. Aber es bedeutet nicht, dass in dem Moment, wo die Daten da sind, die auch irgendwie weitergegeben werden müssen. Was man natürlich hat, ist so eine einfache Möglichkeit, wenn die Daten in ein Repositorium gehen. Man kann ein zeitliches Embargo darauf legen, zumindest in den meisten Repositorien. Was dann bedeutet, man zeigt anderen Forschenden da draußen, jawohl, die Daten gibt's und ab einem Zeitpunkt X könnt ihr die Daten auch haben. Aber im Moment sind sie eben noch gesperrt, damit wir unsere eigenen Qualifikationen oder Forschung durchführen können. Ein anderer Aspekt, der hier, glaube ich, wichtig ist und den sollten Forschende sich immer wieder vor Augen führen, das ist der Informationsvorsprung, den sie selber haben. Also nur weil ich heute an deine Daten rankomme, kann ich morgen noch nicht deine Forschungsergebnisse publizieren. Ich meine, wir denken uns ja was dabei, wenn wir Messinstrumente entwickeln, wenn wir Daten erheben und wir tun das auf Basis der Theorien und auf Basis unserer Hypothesen, die wir selber gebildet haben. Und andere haben nicht diese Möglichkeit, diese Daten einfach zu übernehmen, diese Ideen zu übernehmen und mal ganz schnell Forschungsergebnisse zu publizieren. Da steckt Arbeit dahinter, da muss man sich reinarbeiten. Kurzum, ich glaube, wir sollten nicht so viel Angst haben, dass andere unsere Forschung wegnehmen, weil in dem Bereich, in dem wir forschen, besitzen wir erstmal die Expertise. Wir wollen, was wir wissen, was wir wie, warum machen wollen und da kommen andere erstmal nicht so schnell dahinter.
Also keine Angst vorm Datenteilen. Viele fragen sich ja auch, was kostet die Archivierung denn, beziehungsweise welche Ressourcen brauche ich? Gibt es dafür eine Kalkulationshilfe? Kennst du da konkrete Hilfsmittel, die du nennen könntest?
Okay, ich glaube, da muss ich jetzt nochmal an den Anfang des Gespräches zurückgehen und die Frage, was bedeutet Archivierung eigentlich? Ich hatte eingangs gesagt, ich würde Archivierung erstmal definieren als Prozess der Datenübergabe an ein Repositorium oder Forschungsdatenzentrum. Und wenn man das so eng fasst, dann sind die Kosten auf Seiten der Forschenden wirklich sehr überschaubar. Mal ganz abstrakt dargestellt, was passiert denn in so einem Archivierungsprozess auf Seiten der Forschenden? Die müssen sich in dem Repositorium beim FDZ registrieren, müssen sagen, hallo, ich bin diese und jene Person und ich möchte euch gerne Daten hochladen. Danach müssen sie die Daten irgendwo registrieren, sprich es müssen basale Informationen zu den Daten abgelegt werden, Titel, Primärforschende und so weiter. Dann lädt man die Daten hoch und wenn bei den Daten alles in Ordnung ist, wenn die sauber sind, wenn die vollständig sind, wenn sie gut dokumentiert sind, dann kommt irgendwann ein Archivierungsvertrag zurück. Vielleicht muss man auch nur ein Häkchen beim Hochladen setzen und dann war es das schon. Also der Ressourcenaufwand auf Seiten der Forschenden für diesen Prozess ist wirklich überschaubar. Arbeitsintensiv wird der Prozess auf der anderen Seite, nämlich in den Repositorien, Forschungsdatenzentren und so weiter. Da sitzen dann Personen, die müssen die Daten kontrollieren. Sind sie vollständig, sind sie verständlich, erfüllen sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Dann müssen diese Daten natürlich in die jeweiligen Archivierungssysteme integriert werden, anschließend nochmal registriert werden, um einen persistenten Identifikator zu bekommen. Und dann können sie bereitgestellt werden, Dritten verfügbar gemacht werden und das muss dann auch über Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Und da entstehen erstmal Kosten. Also ich glaube, die erste Frage nach den Kosten der Archivierung ist eine Frage, wo eigentlich Kosten entstehen. Und da haben wir zum einen eben diese Seite von Repositorien bzw. Forschungsdatenzentren. Da gibt es ziemlich konkrete Modelle, was kostet es, Daten langfristig zu sichern. Aber vor allem gibt es da sehr, sehr viel praktische Erfahrung. Wir haben mittlerweile jede Menge Repositorien da draußen, Forschungsdatenzentren, Archive, die wissen, was sie zum Betrieb ihres täglichen Geschäfts brauchen. Ich denke mal, für die Hörenden hier ist das weniger spannend zu wissen, was kostet die Archivierung bei den Repositorien. Da geht es eher darum, was kostet das Ganze uns eigentlich als Forschende, wenn wir Daten archivieren möchten. Und ich glaube, bei den Forschenden müssen wir diesen Begriff der Archivierung breiter fassen. Da langt es nicht nur, diesen Prozess zu verstehen, ich gebe die Daten jetzt in ein Repositorium, sondern da ist es eher die Frage, was muss ich eigentlich machen im Vorfeld der Archivierung? Wie bereite ich die Daten auf die Archivierung vor? Da kann es sein, dass Archivierungsgebühren anfallen, dass beispielsweise, wenn man so einen Safe Room benutzt, kann es sein, dass Gebühren auf einen zukommen als Datengebenden. Es kann sein, dass man spezielle Software braucht, um die Daten zu verarbeiten und auf die Archivierung vorzubereiten. Oder vielleicht mehr an Speicherkapazitäten, weil das Datenvolumen ziemlich groß ist. Das sind aber Kosten im Forschungsdatenmanagement, die lassen sich recht gut erfragen. Also ich kann im Repositorium nachfragen, wie die Archivierungsgebühren sind. Ich kann mir anschauen, was kostet die Lizenz für eine Software und so weiter und so fort. Schwierig oder trickreicher wird es, wenn es darum geht, die Daten selber auf die Archivierung vorzubereiten. Und dahinter steckt dann so die Frage, wie groß ist der zeitliche Aufwand und welche Ressourcen brauche ich dafür? Da finden sich mittlerweile eine ganze Reihe an Kostenwerkzeugen, die einem helfen sollen, diese Kosten abzuschätzen. Vielleicht einfach mal zwei Beispiele. Das eine, das mir spontan einfällt, ist das EWEG-Projekt, das mal so ein Kostenmodell für die Geowissenschaften aufgestellt hat. Und das andere ist das Costing-Tool des UK Data Archives, salopp gesprochen oder aus meiner Erfahrung heraus, das erste Tool, das versucht hat, diese Kosten greifbar zu machen. Im Prinzip funktionieren diese Werkzeuge alle gleich. Es gibt eine Liste an unterschiedlichen Aktivitäten im Bereich des Forschungsdatenmanagements und die Nutzenden müssen sich anhand dieser Liste überlegen, welche Aktivitäten führen wir denn eigentlich durch. Und dann müssen sie für diese Aktivitäten festlegen, wie viel Zeit sie brauchen, um die jeweilige Aktivität umzusetzen. Dann kann man diese Zeiten aufsummieren, kann das Ganze mit den Lohngruppen der Projektbeteiligten gewichten und dann hat man erstmal so eine ganz gute Kostenabschätzung. Das Problem an diesen Listen steckt immer in der Frage, wie viel Zeit brauche ich, um eine einzelne Aktivität umzusetzen. Also was kostet mich die Anonymisierung meiner Daten an Arbeitszeit? Was kostet mich die Erstellung eines Methodenberichts an Arbeitszeit und so weiter?
Kannst du denn noch eine Einschätzung geben, was die Datenaufbereitung, also sag mal ein paar Kriterien sagen, was Datenaufbereitung in welchem Fall kosten könnte und was dabei Aufgabe der ForscherInnen ist und was die Arbeit des Archivs?
Was die Aufbereitung von Daten kostet, das lässt sich pauschal so erstmal nicht sagen. Das hängt ab von ganz unterschiedlichen Charakteristika der Daten, aber auch des Forschungsprojektes. Beispielsweise vom Datentypus. Also wenn ich bei qualitativen Interviews die Kontextualisierung vornehmen muss, dann steckt da natürlich schon ein erheblicher Aufwand drin, den man als Forschender auch schon als ersten Schritt der Analyse oder der Interpretation werten kann. Aber es ist und bleibt am Ende ein Dokumentationsschritt, wenn es um die Nachnutzung geht. Und der kann sehr aufwendig sein. Gleiches, wenn ich hergehe und Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander verknüpfe, dann muss ich die zunächst mal harmonisieren, dann kann ich sie verknüpfen und das Ganze muss ich dokumentieren, damit es nachvollziehbar bleibt. Also auch da ist der Aufwand wesentlich höher, als wenn ich da irgendwie eine Online-Umfrage geschaltet habe und da kommt gleich direkt eine Datenmatrix für mich raus, die ich benutzen kann. Anderes Problem oder eine andere Sache, die damit reinspielt, ist so die Frage, was möchte man eigentlich mit der Aufbereitung machen? Also dient die Aufbereitung lediglich der projektinternen Verarbeitung der Daten oder geht es da schon darum, Daten langfristig zu sichern beziehungsweise Dritten dann auch wirklich verfügbar zu machen? Wenn ich die Daten nur für die eigene Analyse benutze, dann kann es mir beispielsweise komplett egal sein, wie das Missing-Value-Schemata in so einer Datenmatrix ausschaut, ob das konsistent ist, weil in der Analyse fliegen die Missings ohnehin raus. Wenn ich die Daten in eine Langfristsicherung gebe oder gar Dritten verfügbar mache, dann würde ich doch sehr stark dafür plädieren, so ein einheitliches Missing-Value-Schemata zu benutzen, einfach damit man die Daten in 10, 15 Jahren noch verstehen kann, beziehungsweise damit Dritte, die mit den Daten nacharbeiten, sie auch wirklich verstehen können. Ich glaube, ganz wichtig für die Forschenden, der zentrale Kostenpunkt ist schlicht und einfach die Aufbereitung und die Dokumentation von Forschungsdaten, weil das sehr zeitintensiv ist und dafür halt entsprechend dann Ressourcen in Form von Arbeitszeit zur Verfügung stehen müssen. Das bringt mich zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich danach, wie sieht es eigentlich mit Arbeitsteilung aus? Was müssen Forschende machen? Was machen Repositorien bzw. Forschungsdatenzentren? Auch das lässt sich pauschal nicht beantworten, denn das hängt sehr konkret am Ende vom jeweiligen Forschungsdatenzentrum, dem jeweiligen Repositorium ab. Was auf alle Fälle immer auf Seiten der Forschungsdatenzentren oder der Repositorien anfällt, ist die Registrierung der Daten zum Erhalt eines persistenten Identifikators, beispielsweise so einer DOI, also eines Digital Object Identifiers. Um Daten dafür registrieren zu können, muss man ein sogenannter Registrierungsagent sein und das sind eben nicht die einzelnen Forschenden, das können nur Forschungsdatenzentren oder Repositorien machen. Ansonsten Wenn es darum geht, wie sieht es aus mit der Aufbereitung, mit der Dokumentation von Forschungsdaten, dann auch da, das lässt sich nicht pauschal sagen. Ich möchte als Beispiel ja einmal einfach Qualiservice Bremen anführen, die zum Teil sehr, sehr eng mit ihren Datengebenden von Anfang an zusammenarbeiten, für die Teile des Forschungsdatenmanagements, Teile der Datenaufbereitung, der Datendokumentation übernehmen, was dann aber gegebenenfalls auch von den Forschenden bezahlt werden muss. Wenn ich mir meine eigene Organisation anschaue, GESIS, dann haben wir da auch unterschiedliche Systeme, mit denen wir arbeiten. Wir haben so ein Repositorium zur Selbstarchivierung, sprich die Forschenden geben fertig aufbereitete, fertig dokumentierte Daten, laden sie dort hoch, da werden sie dann nochmal kuratiert, es gibt so eine Eingangskontrolle, die Daten werden registriert für eine DOI und so weiter, genau das, was ich vorhin schon beschrieben hatte. Da liegt die Aufgabe, die Daten auf die Archivierung vorzubereiten, natürlich komplett bei den Forschenden. Wir bieten aber auch die Möglichkeit an, Daten professionell aufbereiten und dokumentieren zu lassen, was dann von uns hier im Hause von Expertinnen gemacht wird. Das aber dann halt auch wieder, sind auch wieder Aktivitäten, die aus den Forschungsprojekten heraus bezahlt werden müssen. Ich würde mal sagen, so als einfachen Wegweiser für Forschende sollten sie immer davon ausgehen, dass sie die Daten komplett auf die Archivierung vorbereiten müssen. Also sie müssen komplett aufbereitet, auch anonymisiert sein. Sie müssen gut dokumentiert sein. Die Daten und eventuelle Begleitmaterialien müssen in gängigen Formaten gespeichert sein und dann in ein Repositorium hochgeladen werden. Und dort werden sie eben nochmal kontrolliert, registriert und dann bereitgestellt. Das führt zu der Frage, wie können wir Forschende dabei unterstützen, ein einfaches Forschungsdatenmanagement zu betreiben oder Daten möglichst ressourcenschonend aufzubereiten und zu dokumentieren. Das fängt erstmal bei den Forschenden selber an. Da zeigt sich einfach, dass Forschende von Projektbeginn an, also schon in der Planungsphase, sehr gut mitdokumentieren sollten. Beispielsweise, wenn es darum geht, ein Messinstrument zu entwickeln, wenn es darum geht, den Feldzugang sicherzustellen, eine Stichprobe zu ziehen, was auch immer. Je mehr da schon in der Planungsphase dokumentiert wird, desto einfacher ist es dann natürlich am Ende auch, die Daten an sich zu dokumentieren. Ansonsten ist es immer die Frage, welche Werkzeuge, welche Hilfestellungen finden Forschende eigentlich, damit sie ihre Daten gut aufbereiten, gut dokumentieren können. Und auch da gibt es mittlerweile ganz unterschiedliche Hilfestellungen oder Werkzeuge. Ich möchte auch da nochmal kurz auf Qualiservice Bremen zu sprechen kommen. Die haben mittlerweile ein Werkzeug zur Anonymisierung qualitativer Daten, also vor allem Textdaten, das größtenteils automatisiert nach sensiblen Informationen suchen kann, diese Informationen auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau ersetzen kann und gleichzeitig die Änderungen, die dabei vorgenommen werden, mitdokumentiert. Und das ist natürlich eine erhebliche Zeitersparnis für Forschende, wenn sie ihre ganzen Transkripte nicht von Hand durchgehen müssen, sondern wenn das erstmal automatisiert über eine Software läuft. Ein anderes Beispiel für so Hilfestellungen seid ihr selber, der Verbund Forschungsdatenbildung. Nicht nur als föderale Archivierungsplattform, wo ich als Datengebender meine Daten an einer zentralen Stelle abgebe oder als Datensuchender meine Daten oder Daten nach Daten an einer zentralen Stelle suchen kann, sondern ich glaube, was den Verbund so einzigartig macht, ist schlicht und einfach diese Vielzahl an Handreichungen und Hilfestellungen, die ihr mittlerweile bereithaltet. Ich war aus meinem aktuellen Projektkontext Mitte letzten Jahres bei euch auf der Seite unterwegs, weil ich Informationen zu den Schulgesetzen gesucht habe. Damals vollkommen losgelöst von Corona. Aber das Erste, worüber ich gestolpert bin, ist, dass bereits Mitte 2020 diese ganzen Corona-Regeln der Länder für die Schulen da schon zu finden waren. Und ich dachte mir in dem Moment einfach nur so, wow, wenn ich als Forschender jetzt in die Schulen gehen müsste, hätte ich einen zentralen Punkt, wo ich diese ganzen Informationen bekomme. Ich muss sie mir nicht selber zusammensuchen und das alleine ist schon ein riesiger, immenser Zeitaufwand, den ich mir da sparen kann und da werden Ressourcen frei für andere Dinge. Und ich glaube, als letztes Beispiel sollte ich mal das Projekt nennen, in dem ich aktuell tätig bin, in dem wir mit insgesamt 12 Kooperationspartnern in Deutschland sogenannte Domain-Data-Protokolle für die empirische Bildungsforschung entwickeln. Pauschal gesprochen geht es darum, vorausgefüllte Datenmanagementpläne für die Bildungsforschung zu entwickeln, die Forschenden konkrete Handlungsanweisungen geben, wie sie Forschungsdatenmanagement betreiben können. Sprich, wir zeigen Forschenden einen Weg durch das Forschungsdatenmanagement, Forschende können sich dann überlegen, ob sie diesem Weg folgen wollen oder ob sie ihr eigenes Forschungsdatenmanagement betreiben. Aber die Idee dahinter ist natürlich schon wieder, Forschenden einen möglichst ressourcenschonenden und einfachen Weg aufzuzeigen, wie man FDM betreiben kann. Diese DDPs, Domain Data Protokolle, sind hoffentlich bis Mitte nächsten Jahres fertig und dann werdet ihr als Verbund Forschungsdatenbildung diese Protokolle übernehmen und sie Forschenden zugänglich machen, sodass sie die dann auch wirklich nutzen können und eben sich ihr eigenes Forschungsdatenmanagement erleichtern und ein bisschen Ressourcen sparen in der Beziehung.
Ja, dann haben wir jetzt am Ende sogar noch einen kleinen Werbeblock für unsere beiden Projekte gefunden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut in nächster Zeit auf forschungsdaten-bildung.de vorbei. Da werdet ihr dann auch sehen, wenn die DDPs, die Sebastian gerade genannt hat, dann auch verfügbar sein werden. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Sebastian, ich bedanke mich herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zum Abschluss?
Auch von meiner Seite aus erstmal vielen Dank für die Einladung und das gute Gespräch. Und ich glaube, ansonsten bleibt die Kernaussage, die man immer wieder Forschenden da draußen mit an die Hand geben muss. Habt keine Angst vom Forschungsdatenmanagement, das ist nicht die ganz große Wissenschaft. Plant einfach ausreichend Zeit dafür in euren Projekten ein und dann ist es wirklich nicht die große Sache.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.